So, von meiner Seite auch nochmal ein herzliches Guten Morgen, liebe Geschwister und liebe Gäste. Bevor ich anfange, möchte ich ganz kurz einfach nochmal beten, ihr könnt dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, wir möchten dir jetzt einfach Danke sagen für die Möglichkeit, jetzt einfach dein Wort so frei zu hören. Und darum möchte ich dich jetzt einfach auch bitten, dass du mir die Kraft schenkst, ja, dass ich das rede, was du willst und dass du unsere Herzen doch öffnest. Ja, damit du, Herr Jesus, verherrlicht wirst. Hab Dank dafür. Amen. Ja, es ist jetzt schon einige Zeit her, da hörte ich von einem Mann, der sich einer Gruppe von Menschen als Auftragsmörder vorstellte. Wie ihr euch vorstellen könnt, waren da einige Leute ziemlich schockiert. Und andere wiederum können wir uns sich auch vorstellen, haben sich da etwas unwohl gefühlt, jemand in ihrer Mitte zu haben, der sich so dreist als Auftragsmörder vorstellte. Nun, ihre Bedenken wurden kurze Zeit später wieder aufgehoben, als der Mann nämlich dann fortfuhr zu sagen, dass er für eine Firma arbeite, die für die Ausrottung von Schädlingen und anderen Insekten zuständig sei. Liebe Gemeinde, nach Gottes Wort sollte sich jeder Gläubige sich dem Auftrag widmen, ein Mörder zu sein. Nicht an Schädlingen und natürlich auch nicht an Menschen, aber an der Sünde, und zwar an der eigenen Sünde. Und ich möchte heute fortfahren im Kolosserbrief, das ist jetzt mittlerweile schon Teil 10. Schlagt mal auf die Bibel, Kolosser 3, die Verse 5 bis 7. Kolosser 3, die Verse 5 bis 7. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Liebe Geschwister, wir sind zwar mit Christus gestorben und auferweckt, und trotzdem ist es doch leider so, dass wir uns von den Nichtchristen oft gar nicht so unterscheiden. Und woran liegt das? Das liegt daran, weil wir in der gleichen Welt leben und von der gleichen Welt umgeben sind. Doch etwas Entscheidendes hat sich doch bei uns geändert. Nämlich die im Paradies verloren gegangene Beziehung zu Gott, die wurde wiederhergestellt. Und wir haben jetzt auch die Zusage, dass wir auf ewig erkauft sind, dass wir einmal mit ihm offenbar werden, in Herrlichkeit und für immer bei ihm sein werden. Aber vieles ist es doch noch so, vieles an uns und in uns erinnert noch einfach an diesen alten, an dieses alte Leben. Und wir leben jetzt einfach in einer Spannung zwischen unserer Stellung, zu dem, was wir vor Gott jetzt schon sind und unserem Zustand, was wir eigentlich vor Gott sein sollten. Aber hierbei soll es doch nicht stehen bleiben. Denn unser Gott und Herr, welcher uns so teuer erkauft hat, ja, der will nach und nach auch jetzt unsere Lebensbereiche ordnen. Und in den Augen Gottes sind wir jetzt schon heilig, tadellos und unsträflich. Und genau das, liebe Geschwister, soll sich doch nach und nach immer mehr in unserem praktischen Leben, Christenleben, widerspiegeln. Jemand sagte einmal, werde das, was du jetzt schon bist. Da gibt es viele Stellen. Auch der Apostel Petrus sagt uns das jetzt zum Beispiel in 1. Petrus 1, die Verse 14 bis 16. Da sagt er nämlich, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ja, man kann wirklich sagen, ab Kapitel 3 beginnt Teil 2 des Kolosserbriefs. Im ersten Teil, da wurde ja unsere Stellung betont. In den letzten 9 Predigen wurde unsere Bestellung vorwiegend betont. Und inhaltlich ging es einfach darum, Er hat uns errettet. Vor allen Dingen, man achte mal drauf, wer war es? Wir haben keinen Anteil gehabt. Er hat uns errettet. Er hat uns erlöst. Er hat uns versöhnt. Wir sind jetzt heilig, tadellos und ohne Makel. Er hat uns das Wunder dieses Geheimnisses offenbart, das vor ewigen Zeiten verborgen war, nämlich Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und in Christus sind wir jetzt auch zur Fülle gebracht. Alle unsere Übertretungen sind vergeben. Die Schuldschrift, die wurde ausgelöscht. Wir sind mit ihm gestorben und begraben. Und jetzt in Kapitel 3, die Verse 1a, sagte uns Paulus noch, dass wir mit ihm auch auferweckt worden sind. Und jetzt in Teil 2, da geht es letztendlich um unsere Praxis. Die Verse 1 bis 4, die waren gewissermaßen die Brücke dazu. Wissen allein, das sagt mir doch das jetzt, Wissen allein genügt nicht, sonst berauben wir uns doch den Segnungen Gottes und bleiben ohne Frucht und das wird doch wirklich tragisch, oder? Und deshalb sollen wir in der Kraft Gottes alles daran setzen, dass unser gelebtes Leben auch von dieser Wahrheit bestimmt wird. Das Predigtthema möchte ich mal überschreiben heute mit zum Töten beauftragt. Ich habe mal versucht, die Predigt in vier Punkte einzuteilen. Erstens, hasset die Sünde. Zweitens, tötet die Sünde. Und das sehen wir dann im Vers 5. Drittens, Gottes Zorn über den Sünder. Das sehen wir dann im Vers 6. Und Gott vergab dem Sünder. Das sehen wir dann in Vers 7. Nun, zunächst einmal, hasset die Sünde. Punkt 1. Es gibt ja Leute, die Unwissenheit für einen Segen halten. Wenn es zum Beispiel darum geht, festzustellen, wie viele Kalorien sich in einer Tafel Schokolade oder in einer Packung Chips sich befinden. Wenn es jedoch um wirklich wichtige Dinge geht, dann ist es regelrecht gefährlich. Wenn wir zum Beispiel eine Eisfläche betreten, ohne uns vorher zu informiert haben über die Dicke des Eises, dann kann das regelrecht gefährlich sein. Und ganz gewiss ist Unwissenheit auch gefährlich, wenn es um Sünde geht. Wir wissen zwar, dass Sünde schlimm ist, klar, das wissen wir, doch nehmen wir die Sünde nicht so ernst, wie sie ist, oder? Da ist zum Beispiel eine kleine alte Dame, die will ihrem Prediger oder dem Prediger will sie noch einen guten Tipp, einen Hinweis mitgeben, bevor er jetzt nach vorne geht. Sie sagt zu ihm: Was auch immer du tust, sprich nicht über Sünde. In der vorigen Gemeinde, wo ich war, der Prediger hat nur über Sünde geredet. Och, da habe ich mich so schrecklich gefühlt. Und der Prediger in meiner jetzigen Gemeinde, der predigt nie über die Sünde. Und das liebe ich. Leider, wir mögen jetzt vielleicht etwas schmunzeln, aber leider ist diese Frau mit ihrer Einstellung keine Ausnahme. Das mag vielleicht Unwissenheit sein, oder aber auch Verdrängung von Tatsachen, wie dem auch sei. Das schützt uns letztendlich nicht vor den Folgen. Und viele Leute mögen es ja nicht, wenn man über Sünde redet. Wir können sehr wohl über die Sünde des anderen reden und aufdecken, was hat der alles gemacht. Schau mal den an, was der und der alles macht. Mancher ist sogar damit beschäftigt, die Sünde anderer aufzudecken. Doch, wenn es um unsere eigene Sünde geht, da sind wir doch Weltmeister darin, diese zu verdrängen und zu verharmlosen. Doch Vorsicht, Vorsicht, hier betrügen wir uns selbst. Das Eis, auf dem du dich befindest, ist äußerst dünn. Und ich will heute Morgen über Sünde reden, zunächst einmal, und diesen Punkt unserem heutigen Text voranstellen. Denn ich bin davon überzeugt, ohne Erkenntnis, wie abscheulich, wie widerwärtig, wie niederträchtig und gottfeindlich Sünde wirklich ist, in Gottes Augen ist, ja ohne den Hass auf die Sünde, auf die eigene Sündhaftigkeit, können wir den Aufforderungen, die Gott uns hier stellt, überhaupt gar nicht gerecht werden. Und mit Hass, und das möchte ich auch gleich mal vorab deutlich sagen, meine ich jetzt nicht, einen Hass zu haben gegen irgendeinen Menschen oder gegen irgendeine Partei oder eine Einrichtung. Nein, dieser Hass soll sich allein gegen unsere eigene Sünde richten. Und unter diesem Hass verstehe ich auch nicht irgendeinen wilden, unkontrollierten, tödlichen Hass zu haben, sondern dieser Hass, der soll sich einzig dadurch äußern, dass wir eben einmal eine ganz starke Abneigung haben, eine Abscheu, einen Ekel vor der eigenen Sünde zu haben. Darum geht es. Und wollen wir das richtige Verständnis von dem Hass Gottes gegen die Sünde und von seiner Heiligkeit haben, so müssen wir einen Blick nach Golgatha werfen. Wir sehen dort den Herrn Jesus, den Sündlosen. Er hängt dort die Füße und die Hände durchbohrt von Nägeln. Und wir wissen, er hängt dort, um stellvertretend für mich und für dich zu sterben. Aber wie wird Gott mit seinem eigenen Sohn umgehen? Wie schwer wiegen unsere Sünden letztendlich in Gottes Augen? Und wir stellen fest, dass ein heiliger Gott nicht einfach über Sünde hinwegsehen kann. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ja, Sünde ist keine Nebensache bei Gott. Und Golgatha zeigt doch letztendlich, wie teuer der Preis war, den unser Herr wegen deiner und meiner Sünde letztendlich zahlen musste. Es wird dunkel. Es wird finsterste Nacht. Und das mitten am helllichen Tagen für 3 Stunden. Und dort müssen wir hören auf den Schrei Gottes, auf den Schrei bitterster Not, der aus dem Herzen des Sohnes Gottes zu Gott aufstieg. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, nie zuvor ist solch eine Frage gestellt worden und nie danach wird sie jemals wieder an Gott gestellt werden. Sie stehen doch einzig allein da in den Jahrbüchern der Ewigkeit. Und lasst uns darum den betrachtet, ja, der diese Frage stellte oder den, an den sie gestellt worden ist. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen zerschlagen, durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte wirklich manchmal verzweifeln. Wir sind jetzt heute Morgen, haben wir die Geschwister, wo da waren, wenn man in der ersten Stunde sitzt. Ich könnte manchmal wirklich verzweifeln, wie kalt es mich letztendlich lässt, was es unseren Herr Jesus gekostet hat, als er dort aus Liebe für mich und für dich dort die schlimmsten Qualen litt, ja? Als er, der Sündlose, ja für uns zur Sünde gemacht worden ist, um die Strafe für deine und meine Sünde zu tragen. Oh, wenn wir unsere Herzen doch wirklich nur alle Zeit dafür öffnen könnten, ja, dann würden wir nicht so leichtfertig sündigen, da bin ich davon überzeugt. Und Gott will darum, dass wir die Sünde als das sehen, was sie wirklich ist. Nun, Sünde ist zunächst einmal Rebellion. Und wenn wir sündigen, dann zeigen wir Gott doch unsere Fäuste. Wir behandeln doch einen liebenden und einen gnädigen Gott, welcher seinen geliebten Sohn für uns hingab, so als wäre er unser schlimmster Feind. Wir kämpfen gegen ihn. Ja, schlimmer noch, wir behandeln ihn doch als Verräter. Sünde ist aber nicht nur Rebellion. Sünde ist auch ein Vertrauensbruch. Sünde wird ja oft als Untreue bezeichnet. Und in der Bibel wird für die Untreue das gleiche Wort gebraucht wie für Ehebruch. Gegen Gott zu sündigen bedeutet letztendlich geistlichen Ehebruch zu begehen, Geschwister. Aber nicht nur das. Durch Sünde greifen wir Gott an. Sünde ist mehr als das nur zu tun, was wir wollen. Es bedeutet genau das Gegenteil von dem zu tun, was Gott will. Es bedeutet, das zu tun, was Gott hasst. Und wenn wir sündigen, dann tun wir letztendlich das, was der Teufel will, was der Teufel sich wünscht. Gott hasst Sünde, aber der Teufel liebt sie. Wenn wir also sündigen, dann tun wir das, was Gott hasst und der Teufel liebt. Ja, Sünde verkehrt doch alle Gnade letztendlich in Ausschweifung. Sie ist doch nichts anderes als ein offenes Herausfordern von Gottes Gerechtigkeit. Ja, ein Vergewaltigen seines Erbarmens, ein Verhöhnen seiner Langmut, ein Geringschätzen seiner Macht und ein Verachten seiner Liebe. Gott ist heilig Und das bedeutet, er ist moralisch vollkommen, er ist perfekt, ohne irgendeinen inneren Bezug zur Sünde zu haben. In Habakuk 1, Vers 13 heißt es hierzu: Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Und weil Gott heilig ist, darum kann er auch keine Sünde dulden. Und wie ernst Gott Sünde sieht und uns zeigt, wie schlimm die Folgen sind, dann möchte ich bloß folgende Beispiele nennen. Adam und Eva essen eine verbotene Frucht. Und was ist die Folge? Die komplette Menschheit ist zum Verderben verurteilt. Mose wird zornig, als er auf den Felsen zweimal schlug, anstatt mit ihm zu sprechen. Und daraufhin wird ihm der Zutritt zum gelobten Land vermehrt. Und ein Beispiel, wo mich immer wieder schockiert hat, ist Ussa. Ussa, der läuft neben der Bundeslade her, vorne dran ist ein Gespann mit Rindern und die Rinder gehen auf einmal durch und Ussa greift hin, um nur den Wagen zu halten. Und was ist das Ergebnis? Er fällt tot zu Boden. Im Neuen Testament fällt mir ganz spontan ein, Ananias und Sapphira, wegen einer Lüge oder einer Halblüge oder Lüge, wie man es auch nennen mag, fallen beide tot zu Füßen der Apostel nieder. Geschwister, Gott hasst Sünde und kann diese nicht ungestraft lassen. Und darum, wenn wir vergessen haben, wie Gott Sünde sieht, wie schrecklich und abscheulich Sünde gerade auch im Leben eines Gläubigen ist, so können wir uns sicher sein, dass wir uns ein Stück weit von Gott entfernt haben. Die Puritaner lehrten vor vielen Jahren, dass kein Christenleben gelebt werden kann ohne großen Glauben an Gott, ohne echten Hass auf Sünde und ohne den Eifer, das Fleisch durch Gottes Gnade zu überwinden. Und wenn jetzt jemand unter uns ist und meint, er habe alles so im Griff, der sei gewarnt. So sagte Spurgeon einmal, es ist genügend Zunder in dem heiligsten Heiligen vorhanden, eine neue Hölle zu entzünden. Wenn Gott nur einen Funken erlauben würde, darauf zu fallen, selbst in dem allerbestesten Menschen steckt eine höllische und nahezu unbegrenzte Tiefe von Verderbtheit. Liebe Gemeinde, echte Gläubige wissen um ihre Sündhaftigkeit. Sie hassen die Sünde und wollen sie auch überwinden, ja sie töten. Und wo können wir das besser sehen als bei einem Apostel Paulus, die Erkenntnis der Sünde? In Timotheus 1, Vers 15, 1. Timotheus 1, Vers 15 lesen wir, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Habt ihr gehört? Ein Apostel Paulus sagt an seinem Lebensende, ein Apostel Paulus, ein wunderbares Vorbild für uns, sagt von sich, ich bin der größte Sünder. Das gibt uns ein Prinzip, zeigt uns das. Und zwar, je näher Paulus, je näher wir ans Licht kommen, desto mehr wird die Dunkelheit unserer Herzen aufgedeckt. Das ist ein allgemeines Prinzip. Je näher wir zu Gott kommen, je näher wir uns im Lichte Gottes betrachten, so sehen wir unsere Sündhaftigkeit. Und wenn du nun noch eine unklare Sicht von Sünde hast und vielleicht auch ein wenig gleichgültig bist und dich damit zufrieden gibst, so bete doch, wie David gebetet hat im Psalm 139, Vers 23 und 24. Da sagt er, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne doch, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösen Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Und wenn wir verstanden haben, wie Gott Sünde sieht, erst dann können wir auch den Auftrag, so geht es jetzt dann in den Versen weiter, den können wir auch erst verstehen. Nämlich, und somit komme ich zu Punkt 2, tötet die Sünde. Da heißt es in Vers 5, Entschuldigung, ich trinke kurz was. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Wir sollen also unsere Glieder auf der Erde, die auf der Erde sind, töten. Und hier meint Paulus jetzt natürlich nicht die Glieder unseres Leibes. Also Paulus spricht jetzt nicht hier von Kasteiung oder einer Art Selbstverstümmelung, dass wir uns jetzt die Hand abmachen sollen oder das Auge rausreißen sollen, sondern das Wort Glieder steht hier für die verschiedenen Formen von Begierden, die hier aufgezählt werden. Und Paulus beginnt ja diesen Vers 5 mit einem tötet daher. Und daher ist ja ein Synonym für darum und deshalb. Und immer wenn der Apostel Paulus oder die Bibel sagt, daher oder darum, sollten wir uns fragen, warum? Und wir bekommen ja die Antwort im Vers 3 und in Vers 4. Nämlich, wir sind gestorben mit Christus. Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Christus ist jetzt unser Leben und wir werden einmal mit ihm in Herrlichkeit offenbar werden. Das haben wir in Vers 3 und Vers 4 gelesen. Und in Vers 3 wurde uns auch noch gesagt, dass wir gestorben sind. Und jetzt in Vers 5 sagt uns Paulus, dass wir unsere Glieder töten sollen, die auf der Erde sind. Der andere wird sich jetzt vielleicht fragen, ja, was soll das? Wenn wir gestorben sind, wie kann es dann überhaupt noch sein, dass ich meine Glieder töten soll? Entweder bin ich für die Sünde tot oder bin ich doch nicht tot. Nun, unsere Erfahrung, die zeigt doch, dass die zeigt sehr wohl noch die Anwesenheit von Sünde, oder? Nun, in beiden Versen haben wir die klare Darstellung des Unterschieds zwischen unserer Stellung, die wir vor Gott haben, und seinem Zustand. Unsere Stellung ist, wir sind mit ihm gestorben, die Macht der Sünde ist gebrochen, vorher konnten wir doch gar nicht anders als sündigen. Und sein Zustand sollte sein, dass er sich selbst der Sünde für tot hält, indem er seine Glieder, seine Begierden, die auf der Erde sind, tötet. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt uns darum und ruft uns allen zu, zumindest beziehe ich das mal erst auf mich, Hebräer 12, Vers 4, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und es betrifft uns alle. Die 5 Dinge, die uns hier im Vers 5 benannt werden, haben doch letztendlich alles eines gemeinsam. Es sind Tatsünden und kommen aus unserem alten, korrupten Herzen. Sowohl, der Bibelkenner wird wissen, sowohl der Korintherbrief, der Epheserbrief und eben auch jetzt der Kolosserbrief, der hat zählt ähnliche Aufzählungen auf. Und das zeigt uns doch, dass wir als Gläubige in jedem Bereich unseres Glaubenslebens damit zu tun haben. Genannt werden Hurerei. Was ist Hurerei? Es handelt sich letztendlich um jede Form außergeschlechtlichen Geschlechtsverkehrs, ob man jetzt verheiratet ist oder nicht. Und die Tatsache, dass dieser Begriff allein über 33 Mal im Neuen Testament vorkommt, zeigt uns doch, wie sehr wir alle auf der Hut sein müssen. Und das, was heute mancher beschönigend als Seitensprung nennt, ist in Gottes Augen Hurerei und Ehebruch. Vor einiger Zeit, das ist jetzt schon eine Weile her, an einer Weltmeisterschaft, ich weiß nicht, kennt ihr den Waldemar Hartmann und den Franz Beckenbauer kennt ihr ja bestimmt auch, ne? Da hatte zu der Weltmeisterschaft der Waldemar Hartmann den Franz Beckenbauer eingeladen. Der Franz Beckenbauer hat gerade zum dritten Mal geheiratet. Und der Waldemar Hartmann, der hat den Franz Beckenbauer dann begrüßt, willkommen im Club, Franz. Willkommen im Club, hat er gesagt, aus dem Grund, weil er selber auch dreimal verheiratet ist. Es ist doch ein Übel, wenn wir Böses nicht mehr böse nennen. Jesaja 5,20 sagt, wehe denen, die Böses tun und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. In solchem Zeitalter leben wir doch heute. Und das betrifft nicht nur Menschen, die sich bewusst vom Glauben distanzieren, sondern das kann auch genauso bei Gläubigen vorkommen oder sogenannten Gläubigen oder wie man es auch nennen mag. Hurerei, Unreinheit wird hier noch genannt. Unreinheit heißt, den natürlichen Verkehr mit dem Widernatürlichen zu vertauschen. Und das können wir in Römer 1, 26 und 27 können wir das lesen. Ganz aktuell gleichgeschlechtliche Verbindung. Das, was uns heute jetzt durch die Medien vermittelt wird, ist, dass das alles komplett normal ist. Ja, in Filmen, wo man hinguckt, werden die Personen auch noch als sympathisch dargestellt, um uns einzulullen, um zu sagen, das ist doch alles nicht so schlimm. Und sogar in christlichen Kirchen wird zum Teil beispielsweise das Ausleben von Homosexualität als sogar von Gott gegeben, als gewollt dargestellt. Wir dürfen uns nicht darüber hinwegtäuschen lassen. Die Bibel sagt was ganz anderes. In der Bibel ist das ganz klar und deutlich Sünde. Egal, ob die geförderte Akzeptanz der Welt das als vollkommen normal ansieht, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn Gott sagt, es ist Sünde. Es wird noch von Leidenschaft geredet. Leidenschaft, Schamlosigkeit, Lasterhaftigkeit, Sittenlosigkeit, sinnliches Begierden. Ja, Milliarden Umsätze werden noch im Internet damit getätigt. Dazu gehört auch die böse Lust und Begierden, die hier noch aufgezählt werden. Ja, das ist nicht nur auf die geschlechtliche Ebene beschränkt. Es gibt natürlich auch andere böse Lüste. Hier, denke ich mal, in diesem Zusammenhang scheint sich das doch wirklich auf die geschlechtliche Ebene zu beziehen. Ebenso und wird hier noch genannt die Habsucht. Und die Habsucht, als ob Gott uns da was ganz Besonderes sagen will, weil er hier einen bestimmten Artikel davor setzt. Die Habsucht. In den Augen Gottes ist Habsucht Götzendienst. Statt Gott vor unseren Augen zu haben, machen wir etwas anderes zu unserem Gott. In der Marktwirtschaft gelten gegenteilige Regeln. Hier wird belohnt, wer Güter anhäuft und den eigenen Nutzen maximiert. Es ist gut, gierig zu sein, predigte einst der Börsenhändler Ivan Bosky vor den Absolventen der Kalifornischen Universität von Kalifornien. Und er legte dann noch kurze Zeit später nach, ich denke, dass Gier gesund ist. Und wir müssen jetzt hier nicht nur an Geld denken. Es gibt viel mehr, was wir besitzen wollen, was uns aber letztendlich nicht zusteht. Die Welt ist heute durchdrungen von der Habsucht, der Gier, dem Nicht-Zufrieden-Sein mit dem, was man hat. Und Habsucht ist Gier letztendlich, ja, die immer unbefriedigt bleibt, so sagt uns Prediger 5, Vers 9. Und diese Unzufriedenheit mit dem, was der Herr Jesus uns gegeben hat, ist auch oft in unserem Herzen, in dem gläubigen Herzen zu finden. Geschwister, auch das ist in Gottes Augen Sünde. Hast du manchmal ein Problem mit sinnlichen Begierden oder Leidenschaften? Hast du manchmal ein Problem mit Unreinheit, mit schlechten Wünschen, mit Gier, mit Geldgier? Sehnst du dich nach etwas, das du nicht hast und wirst du vielleicht sogar noch ein bisschen neidisch, weil jemand anderes hat und du nicht? Sicherlich, wenn du dich ein wenig kennst und ein bisschen etwas über Sünde weißt und die vorangegangenen Fragen ganz ehrlich beantwortet hast, so wirst du zugeben müssen, dass du in einigen Bereichen noch Probleme hast. Und höchstwahrscheinlich hast du auch noch mehr Probleme mit anderen Sachen, die jetzt hier gar nicht genannt werden. Kein Mensch in der Welt kann letztendlich von sich sagen, ich hatte und habe nie ein Problem mit diesen Dingen. Und ich denke, das wird sich auch nicht ändern, solange wir hier noch auf der Erde sind. Wir alle hatten und haben doch Probleme mit diesen Dingen. Das dürfen wir doch zugeben, das müssen wir uns doch eingestehen. Aber die Frage stellt sich doch jetzt, wie können wir ganz praktisch dagegen angehen? Ich könnte jetzt natürlich einfach sagen, wir lesen an unserem heutigen Text, tötet eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, böse Lust, Begierden und die Habsucht, die Götzendienst ist. Dann würdet ihr jetzt bestimmt sagen, super Peter, das habe ich auch gewusst. Aber wie geht das? Wie kann ich das machen? Nun, zunächst einmal heißt es auf keinen Fall, dass ich das aus eigener Kraft schaffen kann. Nein, das geht nicht. Und das heißt auch nicht, dass ich die Sünde töten kann. Nein, unser alter Mensch, der ist doch schon tot. Schlag doch mal Römer 6, Vers 11 auf, oder braucht ihr jetzt nicht aufschlagen, ich lese es jetzt der Zeit wegen. Also auch ihr haltet euch der Sünde selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Also wir können die Sünde nicht töten. Und es heißt schon gar nicht, dass ich mir dadurch mein Heil verdienen kann. das geschieht doch immer alleine durch die Gnade Gottes und zwar vollkommen unverdient. Wir lesen Epheser 2, die Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Daher sind doch letztendlich alle eigenen Bemühungen doch zum Scheitern verurteilt letztendlich. Und wenn du sein Kind bist, wenn du ein Kind Gottes bist, so darfst du eines wissen. Christus lebt jetzt in dir und will in dir sein Werk vollbringen. Und du darfst mit dem Apostel einstimmen. Ja, du darfst mit ihm einstimmen. Ich vermag alles, alles durch den, der mich stark macht. Christus, so heißt es in Philipper 4, Vers 13. In der Praxis ist es ja so, dass das Böse, habe ich vorher schon mal erwähnt, aus unserem alten, korrupten Herzen vorkommt und sich dann in unseren Gedanken äußert. Und das sagt nicht ich, das sagt der Herr Jesus. Matthäus 5, Vers 19 sagt er nämlich, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Nun, Gedanken, die können ja in sich böse sein. Sie können gut sein und die können auch böse sein. Aber sie machen mich noch nicht automatisch schuldig. Wir können ja nicht unsere Gedanken in uns abtüten. Das wird uns nicht gelingen, weil wir denken doch immer irgendwas. Oder ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke immer irgendwas. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich denke jetzt gar nichts. Es geht nicht. Luther sagte, wir können nicht verhindern, dass Vögel über unserem Haupt fliegen. Aber wir können verhindern, dass sie ein Nest auf mir bauen. Und das sagt uns doch eins, erst dann, wenn wir böse Gedanken weiterdenken und darüber nachsinnen, erst dann können sie uns zur Sünde werden. Und genau hier, das ist doch das Problem, genau hier handeln wir doch falsch mit unseren Begierden und fallen in Versuchung. Wir erlauben unseren Begierden, wir erlauben unserer Schwachheit, unseres Fleisches, der Welt und dem Teufel, uns ihre Angebote zu unterbreiten. Wir sagen nicht sofort Nein zu ungeistigen Gedanken und Wünschen und Gefühlen. Sagen wir nicht. Wisst ihr, was Paulus den Korinthern sagte? 1. Korinther 6, Vers 18 sagte er zu ihnen, flieht die Unzucht. Wisst ihr, was Paulus damit gemeint hat? Flieht die Unzucht? Und ich denke genau das, was Daniel getan hat. Er lief weg. Er hat sich jetzt nicht erst gedanklich und intellektuell damit auseinandergesetzt. Nein, er lief sofort weg. Genauso hat Eva ihren Fehler begangen. In 1. Mose 3. Hier sehen wir, wie Eva dem Teufel erlaubte, seine Angebote vor ihr auszubreiten. Und in dem Moment, als sich der Teufel in der Gestalt der Schlange zu erkennen gab, da hätte sie sagen sollen, tschüss, Herr Schlange, ich will nichts mit dir zu tun haben. Gott hat mir alles gesagt, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Und das, was er sagt, das gilt. Wir können uns jegliche Diskussion sparen. Doch Eva tat's nicht. Liebe Geschwister, wir müssen der Versuchung sofort widerstehen, um zu verhindern, dass wir äußerlich oder innerlich in einer sündigen Weise auf unsere Probleme reagieren. Und der richtige Zeitpunkt, um mit der Versuchung fertig zu werden, ist nicht, nachdem wir eine Zeit lang darüber unbiblisch darüber nachgedacht haben. Der richtige Zeitpunkt, um gegen das Problem vorzugehen, ist genau der Moment, wenn wir anfangen, die Gedanken in uns zu bewegen. Herr Jesus, hilf mir, hilf uns, hilf mir, unsere Gedanken zu kontrollieren, unsere Gedanken auf dich zu richten und das zu tun und das zu denken, was wohl angenehm vor dir ist. Und darum, wenn sich solche Dinge in Form von Gedanken in mir nahen, dann muss man sie verurteilen als etwas, worauf der Tod des Herrn Jesus steht. Wohin der Herr Jesus selbst diese Sache hingebracht hat, nämlich in den Tod. Und Menschen, welche in diesen Dingen leben, müssen wissen, dass einmal der Zorn Gottes über sie kommen wird. Und so komme ich zu Punkt 3. Da heißt es in Vers 6, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Ja, die Gottlosigkeit der Menschen ist doch wirklich unfassbar. Es war zur Weihnachtszeit, da gab es, ich weiß nicht, der eine oder andere hat es vielleicht mitverfolgt, da gab es in Netflix einen Film, der bei den evangelikalen Christen aufgestoßen ist. Der hieß Die erste Versuchung Christi und stammt von der Comedy-Gruppe Potter des Fundus. Das ist eine Satire und da wurde der Herr Jesus wurde als Homosexueller dargestellt, die Jünger als Trunkenbolde und die Maria als Hure. Der Aufschrei war groß. Und scheinbar schweigt der Himmel dazu. Und der Mensch, der sündigt immer weiter. Ja, er glaubt doch gar nicht mehr an Gott. Wenn man mal heute auf der Straße fragt, oh Gott, ja, Hirngespinst, glaube ich gar nicht. Und so ist auch einst mal der Michael Schumacher, vor seinem schweren Unfall ist er mal gefragt worden, Herr Schumacher, glauben Sie an Gott? Und er hat gesagt, nein, ich glaube nicht an Gott. Aber wenn es ihn wirklich geben sollte, dann lasse ich mich mal positiv überraschen. Nun, die Frage ist nur, ob das so eine angenehme Überraschung werden wird. Der Apostel Paulus erklärt uns nämlich in Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ja, der Zorn Gottes ist den Sündern vorbereitet, welche nicht an die rettende Gnade Gottes glauben wollen. Und dieser Zorn, der kann sich hier schon auf der Erde äußern. Ich möchte jetzt nicht sagen, Coronavirus und die ganzen Kriege und alles, was jetzt gerade so aktuell ist und also ein totales Chaos und Durcheinander. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber ganz gewiss wird einmal das Endgericht dafür entscheiden, wozu du persönlich hingehörst. In Matthäus 25, Vers 41 sagt uns der Herr Jesus, dass er am Tag des jüngsten Gerichtes zu denen auf der linken Seite sagen wird, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Und in seinen Gleichnissen beschreibt der Herr Jesus die Hölle als einen Ort der Finsternis. Er beschreibt sie als einen Ort des ewigen Feuers. Ein Ort, an dem Weinen und Zähneknirschen sein wird. Menschen schreien und winden sich vor Ärger und vor Qual. Ja, in Matthäus 13, 41 und 42 bezeichnet er diesen Ort als Feuerofen. Die Hölle ist ein Ort der ewigen Qual. Und das Wort ewig. Ewig macht doch das biblische Bild der Hölle so erschreckend. Wenn es irgendein Ende noch gäbe in der Hölle, ja, dann wäre da vielleicht noch etwas Hoffnung, aber es gibt keine Hoffnung. Es gibt keine Hoffnung. Und wenn wir begreifen, liebe Geschwister, dass selbst die kleinste Abweichung von seinem Gesetz in Gottes Augen eine Ewigkeit in der Hölle wert wäre, ja, dann werden wir verstehen, wie schrecklich es ist, Gott ungehorsam zu sein. Und ich komme zum letzten Punkt. Gott vergab dem Sünder. Und so lesen wir dann in Vers 7, unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Ja, welch eine Gnade, eine unvorstellbare Gnade ist es doch, eine unverdiente Gnade, für welche die Christus im Glauben annehmen durften. Auch wir waren doch einst Söhne des Ungehorsams. Wir taten das, was nicht recht war in den Augen des Herrn. Wir waren tot in Übertretungen und Sünden tot. Das heißt, wir waren unfähig, von uns aus dem Herrn zu gefallen. Wir taten doch das, was unserem Fleisch, was unserem Fleisch gefiel. Wir taten das, was unseren Gedanken entsprang. Und neben vielen Texten wie Römer 3 und Epheser 2, zeigt doch auf unsere Unfähigkeit und unsere totale Verderbtheit. In Kapitel Epheser 2, 3 heißt es, wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Und in Vers 5 sagt er noch dazu, wir waren tot durch die Übertretungen. Ja, wir konnten doch gar nicht anders als sündigen. Jetzt aber sind wir keine Söhne des Ungehorsams mehr. Gott sei doch Lob und Dank. Wir können uns so dankbar sein. Jetzt, ja, er hat uns mit Christus lebendig gemacht und wir sind jetzt Söhne der Auferstehung, Söhne Gottes. Nicht, dass jetzt unser Fleisch nicht mehr dazu in der Lage wäre, Böses zu tun. Nein, nein, dieses ist nach wie vor noch in der Lage, jede Sünde und jede Schändlichkeit zu tun. Jetzt aber heißt es, wir lebten einst in diesen Dingen. Und im Griechischen steht da hier die Imperfektform. Das bedeutet, dass wir ständig darin lebten und uns keine großen Gedanken darüber machten, über Recht und Unrecht. Aber ein Christ lebt nicht mehr beständig in diesen Dingen. Er kann hinfallen, ja. Er kann auch wiederholt hinfallen, ja. Er kann schlimm hinfallen, ja. Aber er lebt nicht mehr in der Sünde. Und sein Verlangen ist es doch, sündlos zu sein, sündlos zu leben, so wie unser Herr Jesus es selber tat. Er wird Selbstgericht üben. Er wird seine Sünde bekennen. Er wird Buße tun, aber er lebt nicht mehr in diesen Dingen. Das heißt, er lässt sich nicht dauerhaft von diesen Dingen mehr bestimmen. Es gibt ja tatsächlich Leute, manche glauben tatsächlich, dass man auf der Erde im praktischen Leben sündlos sein kann. Oh, das ist eine ganz, ganz gefährliche und frustrierende Aussage, gerade für den Gläubigen, der sich seiner Sündhaftigkeit bewusst ist und sich danach sehnt, die Sünde abzutun. Und natürlich können wir die Sünde in der Kraft Gottes, ja bestimmte Sünde einfach ja, besiegen, niemals aber vollkommen sündlos sein, wie unser Herr Jesus das war. Unmissverständlich sagt uns doch Johannes in 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Ja, er geht sogar noch weiter und sagt in den Vers 10, wenn wir anderes behaupten, dann machen wir Gott zum Lügner. In seinem Wort hat er uns doch so klar und deutlich unsere sündhafte Natur aufgezeigt. Und solange wir in diesem Leib sind, werden wir dieselbe auch noch in uns tragen. Und so nennt Johannes also die Behauptung, sündlos zu sein oder sündlos zu sein hier auf der Erde, zu Recht Selbstbetrug. Und ich fasse noch ganz kurz zusammen. Christsein, liebe Gemeinde, heißt nicht sündlos zu sein. Nein, das geht gar nicht. Und ich hoffe, das konnte ich jetzt in diesen paar Minuten mal aufzeigen. Aber wir müssen die Sünde hassen und sie lassen wollen. Ja, wir sollen unsere Glieder der Sünde, unsere Begierden, keinen Raum lassen, sondern sie töten, sondern sie abtöten. Und wenn wir versagen, und wir versagen oft, so dürfen wir uns nicht von unseren Fehlern entmutigen lassen. Das dürfen wir nicht erlauben. Und dass sie uns abhalten, letztendlich vorwärts zu gehen. Nein, das dürfen wir nicht. Wir dürfen unsere Schuld bekennen vor dem Herrn Jesus, ganz aufrichtig. Wir dürfen Buße tun und dann entschlossen weitergehen. So sagte Paulus uns auch noch, und damit möchte ich schließen, dieses ermutigende Zeugnis, welches wir letztendlich nachahmen sollen. Und das lesen wir in Philipper 3, die Verse 13 und 14. Da sagt er, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Amen.